Ja, auch von mir einen schönen guten Morgen. Ja, wissen wir eigentlich, dass wir uns auch in so einer Zwischenzeit, so einer Vakanz befinden, so eine Art. Wir haben das Osterfest großartig feiern dürfen. Pfingsten kommt einige Zeit, aber erst zu Pfingsten kommt der Geist auf die Gemeinde und bis dahin kommt noch die Himmelfahrt. Also wir sind auch eigentlich so in der Zwischenzeit und diese Zeit zu überbrücken, helfen unsere Themenwochen ein wenig. Und das Thema insgesamt steht unter dem Motto der Wille Gottes. Mein Lieblingsthema heute ist aus Thessalonicher, genauer gesagt aus Thessalonicher 5, Vers 16. Wer mag, schlägt auf, das ist sehr überschaubar und ruft zur Freude auf. Seid fröhlich alle Zeit oder vielleicht auch freut euch alle Zeit. Das steht ähnlich beschrieben in Philipper 4, freut euch in dem Herrn alle Wege, aber abermals sage ich, freut euch. Oder Paulus schreibt im Brief sogar an die Korinther, 2. Korinther 1, Vers 24, nicht, dass wir, Paulus und Timotheus, wären Herren über Glauben, also setze ich ein bisschen herab, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht ja schon im Glauben. Also er richtet sich an eine gläubige Gemeinde und findet es ganz, ganz wichtig, dass wir Freude im Glauben empfinden. Freude auch im profanen Täglichen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott uns auch menschliche Freude zuteil kommen lässt und dass uns das wichtig ist, dass er uns gerne lachen sieht, ja, dass Gott vielleicht selber auch wirklich Humor hat. An der einen oder anderen Stelle in der Bibel können wir das sogar erahnen. Ja, jeder von uns ist unterschiedlich, auch im Ausdruck, in der Form der Freude. Ganz besonders, der eine geht vielleicht gerne in Stille und freut sich über Dinge und der andere lacht, tanzt dabei. Gerade in so anderen Kulturen sehen wir Christen, in Afrika denke ich dran, die laut lachen, die tanzen, die Bewegung dabei haben und das sollten wir annehmen und nicht verurteilen, sondern einfach so hinnehmen, dass Menschen in ihrer Ausprägung dort unterschiedlich feiern. Ja, weil in unserer Themenwoche viermal Sachen aus dem Thessalonicher Brief kommen, habe ich mir mal überlegt, wie das denn war, als der Paulus ging aus Syrien, Antiochia. Irgendwas mache ich falsch hier. Vielleicht muss ich nicht festhalten einfach den. Habe ich. Danke.
So, jetzt mache ich das von hier aus.
Danke, habe ich es doch getroffen. Also er beginnt in Antiochia, seht ihr rechts, in der Mitte ungefähr, in Syrien liegt das. Und begibt sich auf eine weite Reise mit Silvanus oder auch Silas kurz genannt und Timotheus. Und so die Orte, die er aufsucht, da gibt es einfach jüdische Synagogen, ne? Der nimmt nicht viel mit sich, teilweise vergisst er seinen Mantel auch auf der Reise. Aber ihm ist es wichtig, erst in den gläubigen Gemeinden der Juden aufzutreten und dort die gute Botschaft weiter zu verkünden. Schließlich, nach vielen Monaten, vielleicht auch Jahren der Wanderung, landet er in Thessaloniki, das seht ihr ganz links oben, und in Beröa. Und dort werden auch Gemeinden gegründet. Und die Apostelgeschichte erzählt in Apostel 17, dass er gerade in Thessaloniki sehr, sehr große Widerstände gehabt hat. Aber schlussendlich war es ihm dort auch möglich, eine Gemeinde zu gründen. Heute heißt das Saloniki in Griechenland. Und ihr seht also diese ganze Reise über Kleinasien, Griechenland, das war schon sehr, sehr beschwerlich. Die Briefe, die dann verfasst wurden, die hat der Paulus über den Timotheus von Korinth aus geschrieben und dann den Gemeinden in Thessaloniki zukommen lassen und ermutigt sie einfach auch im Glauben. Er stärkt sie im Glauben und gibt auch so ein bisschen Hinweise auf das Zukünftige. also eschatologische Hinweise, erstärkt sie, ermutigt sie und so drei Verse nach meinem Vers zur Freude kommt dann unsere Jahreslosung ungefähr, auch in Thessaloniki. Prüft alles, das Gute aber behaltet. Ich nenne sie so gerne und wiederhole sie einfach nochmal. So, das nur so zur Einstimmung. Der Brief steht in einer Reihe von Ermahnungen auch des Apostels und deutet hin auf den Weg zum wahren Glück. Zum wahren Glück. Mein Kurzvortrag ist so in drei Bereiche gegliedert. Einmal die Ausdruck und Form des Glaubens, Bedeutung und Wesen des Glaubens, das ist ein etwas breiterer Vortrag, wo gleich nochmal eine Aufstellung kommt. Ja, kurz den Inhalt noch der Freude. Beginnen möchte ich aber mit Ausdruck und Form und habe gleich einen herausfordernden Abschnitt dazu. Ihr könnt schon mal 2. Samuel 6 aufrufen, aber vorher möchte ich noch ein paar Grundsätzliches zur Bundeslade kurz ausführen. Die Bundeslade, ein hölzerner Schrein, 1,30 x 80 x 80, ich sag mal von den weniger Gläubigen bezeichnet als kultischer Gegenstand, von den Menschen, die im Glauben an den einzigen und wahren Gott stehen, ist es ein Zeugnis dafür, was Gott dem Moses gegeben hat, dass sein Volk auf der 40-jährigen Wanderung stets versorgt und bewahrt wurde. Darin befinden sich das Manna in den Gefäßen dazu, darin befinden sich die 2 Tafeln mit den 10 Geboten und schließlich von Aaron der Aaron-Stab. Und diese Lade ist was ganz, ganz Wesentliches für das gläubige Volk und es gerät in die Hände der Philister, der Feinde Israels. Ja, dann kommt der Bruderkrieg, Juda, Israel, schließlich fällt David beides zu, David und Israel, Juda und Israel. Und David hat natürlich sofort den drängenden Wunsch, die Lade doch wieder nach Jerusalem zu bringen. Ganz klar, ganz, ganz groß. Und dabei passiert es dann, dass ein Usa diese Lade fallen lässt und sofort verstirbt. So, Rinder waren ausgerissen, Lade fällt ihm außer Hand und der verstirbt. Warum verstirbt er? Diese Lade, diese Bundeslade, durften selbst nur der Hohepriester eigentlich zum Yom Kippur, zum Versöhnungsfest anfassen. Vielleicht noch ganz, ganz wenige, ganz hohe Geistliche, aber nicht das gemeine Volk. Und da war David erstmal so erschrocken. Wenn da jetzt jemand stirbt, so naheliger Gegenstand. Und wie kann ich sie nach Jerusalem bringen? Und dann hat er einfach nochmal einen Versuch gemacht, dann bringe ich sie nochmal zu dem Gatita, nach Obed, Edom. Und dem geht es auf einmal gut. Der blüht auf, der hat Wohlstand, dieser Obed. Hat er gesagt, ja, dann ist er gut. Dann kommt sie nach Jerusalem. Und ich lese vor, aber bevor ich lese, habe ich noch eine Aufgabe, eine kurze für euch. Und zwar, da sind 2 Hauptpersonen, David und seine Frau Michael. Und wir achten mal drauf, in dem Leben der beiden, wer gesegnet wird und von wem der Segen genommen wird, warum das der Fall ist und was uns das vielleicht heute sagen kann. Ja? Also ich lese aus 2. Samuel 6, Verse 11 bis 23. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause des Obed-Edoms des Gatitas und der Herr segnete ihn und sein ganzes Haus. Und es wurde dem König David angesagt, dass das Haus Obed-Edoms, dass der Herr das Haus Obed-Edoms segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als die Träger mit der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte man ein Stier und ein fettes Kalb. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war umgürtet mit einem leinernen Priesterschurz. Und David mit dem ganzen Haus Israel führte die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunenschall. Und als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durchs Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn von ganzem Herzen. Ja, das war die Antwort, dass sie ihren Mann, den König David, dafür verachtete, dass er Gott so sehr die Ehre gab. Und die Bibel spricht hin und wieder von Entzückung, Entzückung im Heiligen Geist. Also ich durfte das schon mal tatsächlich in ganz kleinem Rahmen erleben, wo gläubige Christen ja ein Modell des Tempels aufgebaut hatten und wo ein junger Mitgläubiger, der Boris, richtig entzückt war und tanzte und sich so freute. Und da dachte ich dran, genau so muss es David gegangen sein damals. Genau so. Ja, dann darf ich mal zur zweiten Folie kommen. Grund zur Freude. Also auch in den menschlichen Dingen oder wenn wir uns freuen, sollten wir nicht übersehen. Auch wenn das gute Schulnoten sind, Beurteilungen im Dienst, sportliche, berufliche Erfolge von uns, von den Kindern, von den Enkelkindern. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir alles aus Gottes Hand empfangen und dafür dankbar sind. Dankbar, dass es einen allgegenwärtigen Gott gibt, der uns liebt und der uns Dinge zur Freude schenkt einfach. Dann kommt ein bisschen wieder eine Herausforderung. Herausforderung wirklich, die Freude im Heiligen Geist. In Galater 5, Vers 25 wird die Freude beschrieben als Frucht des Heiligen Geistes. Neben Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Aber was ist denn mit mir los, wenn ich gar keine rechte Freude empfinden kann? Wenn ich in Depressionen bleibe? Wenn ich absolut fern bin von jeder Freude? Ja, dann gibt es dafür viele, viele Bücher von Psychologen, von Therapeuten. Ja, kann man lesen. Muss man nicht. Aber ein Gedankennummer. Kann es auch vielleicht daran liegen, dass uns der Heilige Geist mangelt? Und wenn ja, wenn das eine Erklärung sein kann, was können wir dann dagegen tun? Das ist doch die Schlüsselfrage. Was können wir dagegen tun? Und ich möchte mal nur versuchen, einmal zur Kenntnis nehmen, dass der Heilige Geist in jedem Gläubigen Besitz nimmt, dass er in uns wohnt und auch der alte Adam zwar noch nicht aus unserem Wesen ganz verschwunden ist, aber wir sind von Neuem geboren, eine neue Kreatur. Wir werden immer wieder vom Widersacher verführt, aber der Geist wird uns Kraft geben, dem zu widerstehen. Ein anderer Weg ist, ganz wichtig auch, das Wort Gottes zu lesen, natürlich. Es ist kein Buch, es ist ein Liebesbrief und es ist eine Anweisung für ein gelingendes Leben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, der wird aufgetan. Dem wird aufgetan. Als dritter Punkt, ganz, ganz wesentlich, und da hat mich meine liebe Frau nochmal daran erinnert, dass unter anderen modernen Theologen, Gläubigen, so der Ruf hingeht, ja, Buße. Nein, das haben wir uns in unserem Wortschatz verdrängt. Das gibt es nicht mehr in der modernen Welt. Sowas brauchen wir nicht mehr. Nein, Buße tun, Sündenerkenntnis ist ganz, ganz wesentlich. Auch vor dem Nächsten das zu bezeugen und zu sagen, um schließlich mit Gott versöhnt zu leben. Als vierten Punkt einfach habe ich mir noch aufgeschrieben, schlussendlich bitten darum um den Heiligen Geist. Vor allem in der Gemeinschaft darum zu bitten, dass wir durch Gott selbst geführt und gelenkt werden in unserem Leben. Und wenn ich das sage, habe ich das auch besonders nötig. Es gibt schließlich die literarische Freude, die Freude am Wort als Geschenk. Die Schrift ist über einen Zeitraum von etwa 1600 Jahren geschrieben worden, von 66 Verfassern. Vielfach sind sie als Fragmente zusammengefügt worden. Ist das ein Zufall, dass sich so ein geschlossenes geistliches Werk daraus heute ergibt? Und wer ist der Autor? Ja, verschiedenste Menschen haben geschrieben. Fischer, Ärzte, Schafhirten, Nomaden. Aber allesamt wurden sie getrieben durch den Heiligen Geist. Sie hatten eine unangeschränkte Verbalinspiration von dem, was sie niederschrieben. Gottes Wort irrt nicht. Es kann sein, dass es uns nicht gefällt, dass es uns gerade nicht angenehm ist, dass wir von der Aufgabe gestellt sind, dass es schwere Kost wird. Aber wir dürfen gewiss sein, dass Gott es immer gut mit uns meint. aus Psalm 119, Vers 162 habe ich noch mitgebracht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das ist ein Schatz, unsere Bibel. Ich hatte mir gerade ein Wunschlied gewünscht, 99 im Blauen. Wer das Buch aufgeschlagen hatte, der konnte vielleicht sehen, da ist ein Vers aus Johannes 20, Vers 20, der da sagt, die Jünger freuten sich, als sie den auferstandenen Herrn sahen. Das war kurze Zeit nach der Auferstehung. Und ja, das ist so eine überschwängliche Freude, weil nach menschlichem Ermessen hatten sie vielleicht verdrängt, die 3 Tage des Jona, die 3 Tage, den Tempel wieder aufzubauen. All die Hinweise, diese Schlüssel, die Jesus seinen Freunden gegeben hat, hatten sie vielleicht verdrängt, menschlich. Und trotzdem, sie freuten sich wie Bolle von ganzem Herzen, dass dieses Versprechen in Erfüllung geht. Bert Brecht steht nicht gerade im Begriff, Gläubiger gewesen zu sein. Er stand im Glauben fern. Aber was der Mann wohl kannte und wusste, waren Dinge in der Literatur. Der war Nobelpreisträger und als ihn Freunde, Kenner fragten, sagen sie, Herr Brecht, was ist das bedeutendste Buch für Sie? Die Antwort lautet, Sie werden lachen, die Bibel. Ja, eigentlich unvermutet, aber das ist das wichtigste Buch für ihn. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass Luther die deutsche Sprache veränderte, unsere abendländische Kultur prägte und das Leben, die Ordnung der Menschen untereinander. Auf unseren 10 Geboten bauen viele Rechtsordnungen auf. Wir kommen schon zum Punkt beobachtende Freude, Freude vor Staunen. Wir können uns erfreuen an der Schöpfung, die unser Schöpfer schafft, an den Erfolgen in Missionsarbeit oder wenn Menschen zu Jesus finden oder sich finden lassen. In Kolosser 5 schreibt der Apostel Paulus, denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geiste bei euch und ich freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben sehe. Freude an der Gemeinschaft, selbst bei räumlicher Trennung und an Aufmerksamkeit füreinander, denn die Gemeinde ist ein Leib. Schließlich komme ich zur Freude der eschatologischen, der konzessiven Freude, der aller Widrigkeiten zum Trotz. Ja, wir lesen es oft in der Schrift, dass ja, nicht nur in Hiob, aber auch in anderen vielen Stellen, wir einfach menschlich keinen Grund zur Freude haben. Aber die Apostel sagen es selbst, dass ja, sie sich freuen wollen und sollen, wenn sie des Herrn wegen verachtet, verfolgt werden, bedrängt werden. Denn das ist ein Zeichen letzten Endes für ja, die Stärke ihres Glaubens, dass sie dem Widersacher so sehr widerstehen können, dass sie erkennen im Innersten, das sind Angriffe, Anfechtungen, aber sie Freude haben, dem Herrn dadurch die Ehre geben zu dürfen, ja, in der Verfolgung standhaft zu bleiben. Pah, schwer. Eine Freude auch, die auf die Endzeit und auf die Ewigkeit gerichtet ist. Wenn ich neulich Geburtstag hatte, dann sagte ich, naja, ein Jahr näher wieder zur Ewigkeit und in gewisser Hinsicht ist es ja vielleicht so. Wir werden geboren, um zu sterben und wir sterben, um zu leben, auf die andere jenseitige Wirklichkeit hinzuschauen. Die temporale Freude drückt ein Naheverhältnis hier und jetzt und immer da aus. Also es ist eine Freude für den Augenblick, aber auch eine Freude, ja, dem Herrn nahe sein zu dürfen. Zum Beispiel, wenn wir ihm in der Schrift oder im Gebet oder hier in der Gemeinde auch begegnen. Worüber können wir uns freuen? Wir können uns A freuen vielleicht über die Schönheit und die Wunder der Schöpfung. Im Mikro, im Makrokosmos, überall können wir die wunderbarsten Dinge entdecken und sagen, wow, welch ein großer Herr und Heiland, der diese Dinge so organisiert und so geschaffen hat. Wir freuen uns über das Geschenk des eigenen Lebens. Wir freuen uns über Freunde, Familie und Kinder. Wir freuen uns über die Arbeit und die Aufgaben in vielfältigen Bereichen. Jede Gabe eine Aufgabe, und ich bewundere die Gemeindeleitung, dass sie wirklich findet und sucht auch und sucht und findet in jedem einzelnen der Helfer hier seine besonderen Dinge und Begabungen. Das ist schon eine wichtige und gute Sache. Wir können sehr dankbar sein und uns freuen, in einer guten christlichen Familie aufzuwachsen. Wir freuen uns, dass Jesus sich selbst nicht verschonte, um unsere Sünde, um meine Sünde ans Kreuz zu bringen, um das, die Schuld zu tragen, welche eigentlich ja, mich trifft. Wir dürfen uns sehr darüber freuen, zum auserwählten Gottesvolk zu gehören, über die Geschwister im Glauben. Freude über die Verhaftung Jesus, über die Verheißung Jesus und gläubige Freunde und eine Familie wiederzusehen. Und ich möchte nur ganz kurz von einer tierischen Freude so erzählen. Jedes Mal, wenn ich zu Hause ankomme, wir haben einen kleinen Hund, Elvi, der freut sich so tierisch, mich wiederzusehen. Der freut sich so, wenn ich mit ihm rausgehe und wenn ich ihn nur zusammen mit begleite. Der freut sich, wenn ich ein Leckerchen habe oder wir Popo und Popo abends auf der Couch liegen. Der freut sich, in Beziehung mit mir zu leben und zu sein. Und so, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber aus Beziehung erwächst Nähe und Liebe. Und da dachte ich nur bei mir, das ist genau unserem Gott auch so wichtig, dass wir eine Beziehung pflegen und haben. Denn daraus kann Nähe und Liebe entstehen. Ich möchte noch kurz beten und wer möchte, kann dazu aufstehen. Ja, ich danke dir und du sagst das wiederholt in deiner Schrift, dass du ja, uns gerne als lächelnde, als freudige Menschen siehst, die nicht wie ein Trauerkloß und stets mit einem Sack umherlaufen, sondern dass du uns Freude zum Leben schenkst, Freude über viele Dinge, die du mit und für uns getan hast, dass du uns nahe bist und uns ja, durch die neue Woche begleiten willst. Hab Dank dafür. Amen.
Ich mache dann jetzt mal nicht mein Thema, sondern ich nehme einfach zwei Punkte von deinen auf. Wir haben ja eh nur noch 9 Minuten und ich denke mal, Pünktlichkeit ist auch eine Zierde, eine Kunst und eine Sache, wo man sich dran halten sollte, sofern das möglich ist. Ich habe eine Frage an euch, den Vers, den Andreas gerade vorgelesen hat. Freut euch alle Zeit. Jetzt steht das Ganze unter der Überschrift der Wille Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr, zumindest die, die ihr euch vorbereitet habt, gemerkt habt, dass dieser Satz zwar ein kompletter deutscher Satz ist, aber dass der eigentlich nicht vollständig ist, dass man den noch ergänzen müsste. Man müsste sich fragen, der Wille Gottes, ist das gedacht als der Wille Gottes für mich? Was will Gott für mich? Oder der Wille Gottes von mir? Was will Gott von mir? Und das ist, wenn man sich das so anguckt, ja der große Unterschied. Will er etwas von mir oder will er etwas für mich? Ihr versteht den Unterschied. Gut. Freut euch alle Zeit. Von mir oder für mich? Von mir. Er möchte etwas von mir, nämlich, dass ich mich freue. Ja, das ist aber lustig. Ja, ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus will. Aber erstmal ist der Satz, genau, es macht nur Sinn. Du bist schon 3 Gedanken weiter, da möchte ich nämlich um 9:30 ankommen, wo du jetzt schon bist. Aber der Satz an sich ist erstmal, er möchte etwas von mir, dass ich mich freue. Jetzt ist die Frage, wie mache ich denn das? Wird schwierig, ne? Wenn ich keine Grundlage zur Freude habe, dann ist freut euch eine gezwungene Aktivität, dann heißt es, packen Muskel nach oben, 30 Sekunden dafür harren und glücklich sein. Aber glücklich sein funktioniert nicht, wenn es nicht die Grundlage gibt, dass Gott etwas für mich getan hat, dass es einen Grund zur Freude gibt. Und jetzt hat Andreas etwas von Beziehung erzählt. Und das ist etwas, was den Leuten damals nicht so sehr fehlte wie uns. Uns fehlt es heute in unserem Verständnis, überhaupt in unserem menschlichen Verständnis, also mir ist das seit den letzten 4 Jahren oder in den letzten 4 Jahren sehr bewusst geworden, durch Corona, durch Homeoffice, durch alle möglichen Sachen, merke ich, es gibt einen Aspekt, der uns heute, und je jünger die Leute sind, desto mehr merke ich, die haben das noch krasser als ich, dass uns der Beziehungsaspekt fehlt. Weil man lebt irgendwie nicht mehr in dieser Kultur, noch viel weniger als in anderen Kulturen, in Beziehungen. Man hat natürlich seine Freunde auf Facebook, man hat natürlich seine Arbeitskollegen, man hat natürlich, aber die wirkliche Beziehung, und jetzt kommt noch ein anderes Wort, das könnt ihr nicht synonym setzen, aber das könnt ihr gleich noch mit dabei packen. Beziehung bedeutet auch Bindung. Also, wenn ich nicht in Beziehung bin, kann ich nicht in Bindung sein. Und wenn ich nicht in Bindung bin, dann bin ich alles möglich, aber dann bin ich nicht fest und dann habe ich auch keine Grundlage. Und wenn ich hier diesen Vers sehe, freut euch alle Zeit, und alle Zeit möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, dann bedeutet das nur Stress, ohne Beziehung, ohne Bindung. Jetzt weiß ich, dass alle unsere menschlichen Beziehungen schwach und fehlerhaft sind und dass viele sich gar nicht mehr trauen, Beziehungen einzugehen, weil sie denken, bringt sowieso nichts, ich werde sowieso verlassen, ich werde sowieso enttäuscht, das macht man gar nicht mehr. Aber wir sind gerade in unseren westlichen Ländern ziemlich beziehungsfeindlich und bindungsscheu geworden. Und bindungsscheu meine ich jetzt nicht, dass wir uns mal nicht im Sport fallen und dass wir uns mal... Nein, Bindung heißt ja wirklich Verbindung, also verbindlich, dass man sich wirklich zu jemandem bekennt, dass man wirklich an einer Sache dranbleibt. Und dann kommen diese Fragen, ja, was ist denn wirklich wichtig? Was ist denn wirklich elementar? Was gilt denn heute noch und morgen und übermorgen? Jetzt könnte ich euch da ein paar blöde Wörter an den Kopf schmeißen, aber ich sage das einfach mal im Versuch, es so gut wie möglich in Deutsch auszudrucken. Heute geht man entweder davon aus, dass eine gewisse Sache richtig ist, weil die Mehrheit dieser Meinung ist, oder weil es nützlich ist. Wer das Wort Utilitarismus schon mal gehört hat, der andere kann es gleich wieder vergessen. Also Nützlichkeitsdenken. Macht es einen Sinn? Ist es nützlich? Ist zum Beispiel, wenn du ein Kind ertrinken siehst und merkst danach, okay, du bist Oberarzt ist es, und du kannst nicht schwimmen, ist es dann sinnvoll, das Kind zu retten, weil du kannst ja als Oberarzt noch mehr Menschen, also in diesem Denken, also entweder hat die Mehrheit die Meinung oder ist es nützlich. Aber wenn ich in solchen Dimensionen denke, dann entscheide ich heute so und morgen so und dann bin ich, und jetzt gehe ich die ganze Schlaufe wieder rückwärts, nicht mehr wirklich bindungsfähig, sondern bin ich meinungsorientiert und nützlichkeitsorientiert und dann bin ich auch nicht mehr beziehungsfähig. Jetzt nochmal zurück zu dem Vers. Freut euch alle Zeit. Andreas hat von seinem kleinen Hund erzählt. Gehen wir mal auf eine andere Ebene Beziehung, auf die höhere, auf die größere, auf die wahre Ebene, auf die göttliche Ebene. Wenn wir nicht beziehungsfähig sind mit Gott, wenn dieses Wort einfach nur dasteht, als freut euch alle Zeit und ich das aus mir selber produzieren muss, und als Christ lächelt man ja so, als Christ hat man ja gute Laune, als Christ hat man ja zur Freude, aber nicht den Grund der Freude hat, nicht die Grundlage der Freude hat, nicht die wesentlichen Dinge, die beiden, die ich euch gerade genannt habe, nicht hat, sondern auf Dingen baut, die wirklich beständig sind, die heute gelten, die morgen gelten, die übermorgen noch gelten. Also ein Versprechen ist nicht, dass ich mich versprochen habe, sondern dass ich dazu stehe, was ich sage. Dann können wir wieder über Wahrheit, dann können wir über Würde, dann können wir über alle möglichen Werte reden. Und hier reden wir über den Willen Gottes. Und der Wille Gottes, jetzt, Beate wird es verstehen, Beate hat schon vorher verstanden, ihr versteht es hoffentlich jetzt. Es macht nur einen Sinn, wenn die Anweisung freut euch alle Zeit nicht eine Anweisung ist und keine Grundlage hat. Also es muss einen Grund zur Freude geben. Gott hat vorher etwas in uns gelegt, uns gegeben, mitgegeben, dass wir uns freuen können, dass wir uns regelrecht freuen müssen, dass wir gar nicht anders können als uns freuen. Und zwar alle Zeit. Immer. Immer. Es gibt immer einen Grund zur Freude. Jetzt wirst du Dinge sagen, aber darüber, ja, das gebe ich dir recht, dass du über dich dieses und jenes und welches überhaupt nicht freuen kannst, aber es gibt trotzdem immer einen Grund zur wirklichen Freude. Und dieser Grund zur Freude liegt nicht in deinem Garten, der liegt nicht in deiner Arbeit, der liegt in Gott, der Grund deiner Freude. Und jetzt denke ich mir, wenn wir jetzt noch, also vier Tage, 8 Redner haben wir jetzt noch vor uns, die nächsten 4 Wochen, wenn wir darin bleiben, der Wille Gottes für mich hat immer die Grundlage, dass Gott etwas, der Wille Gottes von mir hat immer die Grundlage, dass Gott etwas für mich getan hat, dass Gott für mich eingetreten ist, dass Gott für mich, dann haben wir nicht nur Grund zur Freude, sondern dann haben wir doch viele andere Dinge, die wir jetzt die nächsten 4 Wochen betrachten werden. Dann hat der Wille Gottes den Sinn und die Grundlage, dass es etwas Beständiges ist. Dass es nicht heute so und morgen so ist, sondern dass Gott seinen Willen in uns gelegt hat und dass das keine Sache der Nötigung oder des Zwangs oder der, wie soll man sagen, des Machtausübens ist, sondern dass diese Sachen in Gott für uns gelegt sind. Und dann ist freut euch alle Zeit keine Anweisung, sondern dann ist das ein Lebensmotto. Hey, es gibt immer etwas zu freuen. Und dieses, worauf ich mich freuen kann und worüber ich mich freuen kann, das liegt in Gott begründet. Und jetzt komme ich mal und mache den Schluss mit der Beziehung. Wenn du nicht beziehungsfähig und wenn du nicht bindungsfähig bist, dann wirst du dich auch nicht freuen können. Weil dann ist nämlich deine Grundlage, und wenn es immer nur um dich geht, und wenn es immer nur um dich geht, und wenn es immer nur um dich geht, dann kannst du dich nicht freuen, weil du hast nämlich kein Gegenüber. Und so hat Gott uns Menschen geschaffen als Gegenüber. Gott hätte uns ja nicht gebraucht, Gott hat uns ja nicht nötig. Gott hat ja auch ein Gegenüber geschaffen, uns Menschen. Gott ist übrigens Plural, ne? Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, Gott ist ein Beziehungswesen. Und wenn du dich freust, ist etwas Wunderbares, wenn du Freude teilen kannst. Und wenn wir das hier zusammen erleben dürfen, einen Gottesdienst, wo Gott sich freut, wo wir uns freuen, wo wir eine Grundlage der Freude haben, dann können wir sagen, freuen wir uns auf die nächsten Wochen, in denen wir Gottes Willen immer besser kennenlernen dürfen. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Ja, Herr Jesus, wir sind dir von Herzen dankbar dafür, dass du da bist. Nicht irgendwo fern im Himmel, sondern hier in unserer Mitte, in unseren Herzen, ganz nah bei uns. Und so haben wir Grund zur Freude und so wollen wir uns freuen und so wollen wir uns nicht ablenken, krumm und numm schütteln lassen, sondern dir die Ehre geben und auch entsprechend unserer Berufung leben, weil du uns die Kraft, den Mut, die Hoffnung, die Wahrheit, all diese Dinge gibst, die beständig sind und die wirklicher Grund zur Freude sind. Hab Dank für diesen Tag, hab Dank für diese Themen, hab Dank für deine Gegenwart, Liebe, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Güte, Gnade und deine unwandelbare Gegenwart. Amen.